Heute mit Michaela Schneider, CEO bei Allgäu Concerts.
Ja, wir haben die gleichen Themen, die schon seit Jahren behandelt werden, dass die Gagen natürlich in exorbitante Richtungen gehen und wir die Ticketpreise natürlich nicht so hoch treiben können. Unsere Margen werden dahingehend schon auch momentan eher kleiner anstatt größer. Da muss man für sich natürlich irgendwie versuchen, dann halt Wege zu finden, wie man trotzdem wirtschaftlich arbeiten kann.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Michaela Schneider im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Michaela ist zusammen mit ihrem Bruder Geschäftsführerin von Allgäu Concerts, einer Veranstaltungsagentur, die seit 1990 existiert und von ihrem Vater Franz Bernhard gegründet wurde. Seitdem sind unzählige Konzerte und Events von Pink bis Iron Maiden über ihre Bühnen gegangen. Hallo Michaela.
Hallo Alex, ich freue mich sehr.
Ich muss ja sagen, auch wenn es kein runder Geburtstag ist, aber gratulieren muss ich trotzdem, denn ich habe gesehen, ihr hattet dieses Jahr trotz allem richtig Grund zu feiern. 35 Jahre Allgäu Concerts, das 20. Jahr Schloss Salem Open Airs und das 10. Jahr Königswinter Open Airs. Das kann sich ja sehen lassen. Das heißt, die Stimmung muss ja eigentlich richtig gut sein, oder?
Also normalerweise ist die Stimmung bei uns immer richtig gut, aber jetzt ist sie natürlich noch besser.
Ja, verstehe. Okay, wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen, was das für Open Airs sind und für was Allgäu Concerts steht. Aber ich habe gesehen, du leitest die Firma mit deinem Bruder, hatte ich eben schon gesagt. Dein Vater hat sie gegründet, wir haben es gerade gehört, vor 35 Jahren. Ganz interessant, am 20.02.1990 wurde es gegründet. Jetzt mal so ganz salopp und für die Geschichte erzählt, 9 Monate später, nicht ganz, aber bist du quasi gekommen. Das heißt, dein Leben und die Firma, das gehört mehr oder weniger fast zusammen. Du bist eigentlich von Anfang an mit dabei, ne?
Ich bin quasi mit diesem Unternehmen aufgewachsen, ja. Offensichtlich. Ob das jetzt so geplant war oder nicht von meinen Eltern, kann ich nicht beurteilen. Aber ich bin auf jeden Fall im gleichen Jahr geboren, wie Allgäu Concerts gegründet wurde.
Ja, wie hast du denn dann das Unternehmen als Kind, als Jugendlicher erlebt? Klar, erstmal realisiert man auch wahrscheinlich gar nicht so, was da passiert. Aber wann kam so für dich dieser Moment, dass du merkst, wow, das ist ja schon irgendwie was anders, als die anderen Eltern irgendwie machen. Ein bisschen mehr Glamour vielleicht auch.
Also meine Eltern waren gefühlt sowieso immer anders als alle anderen Eltern. Deswegen kann ich jetzt gar nicht mehr zurückdenken, wann dieser eine Moment kam, wo ich mir dachte, da bei uns ist es irgendwie anders. Aber ich bin natürlich sehr im Unternehmertum aufgewachsen und meine Mama war ja auch viele Jahre bei Allgäu Concerts selbst mit dabei, jetzt inzwischen nicht mehr. Oder das stimmt nicht, eigentlich ist sie immer noch dabei, die macht auch noch im Sommer ganz viele Nebenjobs für uns im Bereich Parkplatzmanagement und so weiter. Also die ist eigentlich auch immer noch verbunden, ja, mit dem Unternehmen. Genau. Und ich weiß noch, dass ich als Kind auf jeden Fall immer auf ganz viele Konzerte gehen konnte. Und gerade dann so im Teenageralter habe ich dann schon auch immer wieder mal zu meinem Papa gesagt, du, ich wünsche mir Janet Biedermann oder Sarah Connor oder was man halt so als Teenager-Mädchen in meinem Alter so mochte. Und hin und wieder hat es tatsächlich geklappt. Und dann durfte ich auch mal zum Meet and Greet mit den Künstlerinnen. Das war dann schon sehr cool. Ja, dann hatte ich eine beste Freundin, die war immer mit dabei. Die war, glaube ich, schon immer so ein bisschen so, wow, was machen wir denn heute wieder?
Ja, ja.
Okay, krass.
Ja. Das glaube ich.
Aber für mich war es irgendwie normal, weil ich so aufgewachsen bin.
Ja, okay, glaube ich. Ich würde gerne noch einen Schritt weiter zurückgehen, weil das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich meine, da kannst du vielleicht gar nicht, also du kennst ein bisschen was dazu sagen, aber wir haben ja jetzt nicht dein Besprechen über dich und nicht über deinen Vater, aber dein Vater, der hat ja auch schon vorher Konzerte veranstaltet. Ich glaube, sein erstes Konzert in den 70ern war Boney M. in Kempten. Ihr habt gelesen, da kamen 7000 Leute. Da habe ich gedacht, krasse Sache. Aber der hat das ja quasi nebenbei gemacht, weil eigentlich ist er ja Zimmermeister, ne? Also eigentlich hat er ja auch, und das hat er, glaube ich, bis heute auch noch einen Handwerksbetrieb.
Ja, der ist da so reingeschlittert, glaube ich, fast schon zufällig,
ja,
einfach aus der Intention heraus, dass er bei einem anderen Boney M-Konzert war und sich dachte, cool, warum gibt's das eigentlich nicht bei uns im Allgäu? Weil damals gab's natürlich nicht so viele Konzerte im Allgäu und die großen Weltkünstler sozusagen wussten ja gar nicht, was das Allgäu ist, geschweige denn die Stadt, kannten die Stadt Kempten oder andere Städte hier im Allgäu. Und dann hat er das mit Kumpels quasi organisiert. Und so sind die da reingestolpert, dann lief das ganz gut und dann wollten die es irgendwie weitermachen.
Ja.
Und so okay, hat das quasi angefangen, so aus so einer Laune heraus eigentlich.
Aber schon Wahnsinn, ja, ne? Wenn man sich dann überlegt, wie viele Leute da dann auch kamen. Also fast schon erschreckend, ne? Also dem dann auch irgendwie so Herr zu werden. Schon irgendwie krass.
Ich glaube, heutzutage würde das nicht mehr so laufen, weil mit den ganzen Auflagen, die es inzwischen gibt, kann man, glaube ich, nicht so sagen, ja, jetzt bin ich mal Konzertveranstalter und mache jetzt mal hier so ein Konzert so nebenzu. Das geht ja heutzutage gar nicht mehr, aber früher war halt alles noch ein bisschen anders.
Ja, okay. Jetzt haben wir erfahren, du bist ja eigentlich damit direkt aufgewachsen. War denn für dich auch dann quasi immer klar, du wirst Teil des Unternehmens oder war das am Anfang gar nicht so klar?
Also für meinen Papa war das, glaube ich, schon immer klar, dass ich ein Teil von, also er hatte ja zwei Unternehmen, einmal den Zimmereibetrieb und einmal eben Allgäu-Konzerts. Und für ihn war, glaube ich, schon klar, dass ich in einem der beiden Unternehmen eine Rolle spiele. Und ich glaube, er hat eigentlich eher damit geliebäugelt, dass ich, er wollte immer, dass ich Architektin werde. Das hat er mir die ganze Kindheit lang erzählt. aber als es dann soweit war, nach dem Abi wollte ich irgendwie nicht Architektin werden.
Ja.
Und da hat mich Allgäu-Konzerts irgendwie mehr angezogen damals. Und dann habe ich mir ein Studium ausgesucht, was eher in die Richtung, also für Allgäu-Konzerts dann brauchbar war sozusagen.
Ja, und dann hat es aber auch nicht geklappt, dass quasi dein Bruder in den anderen Betrieb geht, sondern der ist jetzt am Ende auch bei Allgäu-Konzerts, ne?
Ja.
Ja. Wesentlich attraktiver.
Das hat sich irgendwie so ergeben.
Ja, okay. Wie war denn dann dein Weg zur Geschäftsführerin?
Ja, mein Weg zur Geschäftsführung war relativ, wie soll ich sagen, das ging relativ schnell. Ich kam vom Studium und bin bei Allgäu Konzerts eingestiegen und mein Vater hat gesagt, ja, super, dass du jetzt da bist. Du bist jetzt Geschäftsführerin mit mir zusammen. Also wir waren zweit Geschäftsführer. Und dann dachte ich mir, ja, okay, gut, dann machen wir das jetzt halt.
Ja.
Und ich würde mal sagen, die ersten 2 bis 3 Jahre war ich auf dem Papier die Geschäftsführerin mit ihm zusammen, aber gelebt wurde das jetzt nicht so richtig. Das hat sich dann erst nach einer Einarbeitungszeit so eingestellt.
Ja. Was sind denn so Kompetenzen, die du dir im Laufe dieser Einarbeitungszeit oder auch in den ersten 2, 3, 4 Jahren wirklich auch aneignen musstest? Wo brauchtest du Hilfe? Wie hast du die bekommen? Wahrscheinlich ganz viel durch deinen Vater. Aber wie konntest du dir so diese Kompetenzen dann aneignen?
Ja, ich kam ja frisch vom Studium, ich war super jung. Ich war irgendwie 23 oder sowas.
Ja, ja.
Also das ist ja schon jung für so ein Amt.
Total.
Und ich habe am Anfang sehr intensiv mit meinem Vater zusammengearbeitet und der war auch immer so eingestellt, so mach, mach, mach.
Ja.
Der hat mich eigentlich nie ausgebremst oder mich vor irgendwas behütet. Also auch so dieses väterliche so, hey, nee, lass das mal mich machen und so, nee, du sprichst jetzt nicht mit dem, der ist ein bisschen unangenehm und so, lass das mal mich machen. Das war nie der Fall. Der hat mich so richtig immer ins kalte Wasser geworfen.
Krass.
Das war auch, ja, das war krass. Da gab es auch viele Momente, wo ich mir dachte, oh, war das jetzt die richtige Entscheidung, hier einzusteigen?
Ja.
Ich weiß nicht. Und die Branche war auch sehr rau noch. Also es ist ja jetzt schon viele Jahre her. Inzwischen hat sich ja doch viel verändert in der Branche. Aber zu dem Zeitpunkt war da der Ton schon noch sehr rau. Es gab sehr wenige Frauen, vor allem keine jungen Frauen. Und ich glaube schon, dass sich so der ein oder andere gedacht hat, was will die da jetzt?
Mhm.
Wo kommt die her und was will die eigentlich? Und das hat dann schon ein bisschen gedauert, aber inzwischen, das ist natürlich jetzt über 10 Jahre her, habe ich mich sehr gut eingelebt in der Branche.
Ja. Das sieht auf jeden Fall so aus, da sprechen wir gleich noch drüber, aber was hat dir so, du sagst, vor 10 Jahren war es definitiv noch viel rauer, was hat dir damals so geholfen, dass auch so Gewinn bringt dann für dich, alles hinzubekommen?
Also ich glaube, ich bin vom Typ her ziemlich hart im Nehmen. Das sieht man mir zwar, glaube ich, nicht an und hört man mir auch nicht an, aber ich habe schon ein dickes Fell und das war sehr hilfreich. Und glaube, eine ganz gute Stressresilienz einfach von Natur aus. Und das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Und ich habe mir natürlich auch über Weiterbildungen auch viel angeeignet. Also wie gesagt, ich kam frisch aus dem Studium, ich habe da viel mitgenommen, aber gerade im Bereich Mitarbeiterführung oder allgemein Zusammenarbeit mit Partnern und Auftreten und so weiter, da habe ich mir dann schon im Nachgang noch relativ viel angeeignet, was ich jetzt so vom Studium her noch nicht kannte.
Ja, das stelle ich mir manchmal auch wirklich schwierig vor, wenn man dann in so einen Betrieb kommt, wo es dann ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, wo dich ja vielleicht einige dann auch kennen, als du noch erheblich kleiner warst und dann bist du auf einmal quasi die Chefin, sich da dann auch so zu behaupten, ne, und zu sagen, nee, ich bin das nicht mehr so, ich bin jetzt hier Chefin.
Ja, das war tatsächlich gar nicht so schwer, weil ich immer schon mitgearbeitet habe. Okay. Also sprich, ich war bei Alga Konzerts ab 16.
Ja.
Am Anfang zum Ordner sortieren und Flyer verteilen und so Sachen. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich im Studium war, habe ich auch alles, was ich da gelernt habe, schon einbringen können. Sprich, ich war immer mindestens 2 Tage die Woche auch im Betrieb. Und alle haben auch so haben es so ein bisschen mitgekriegt und man hat da schon Sachen verändert und sich da schon ein bisschen so eingearbeitet und so. Also ich kam nicht von heute auf morgen und habe gesagt, hallo, hier bin ich und ja, ihr müsst jetzt alle zuhören und ihr werdet jetzt von mir geführt, sondern das hat sich schon so ein bisschen so.
Ja.
Und dann waren wir am Anfang auch nicht so viele. Also als ich vom Studium kam, hatten wir noch 3 Mitarbeiter. Also sprich, wir waren zu 5.
Ja.
Und das war viel kleiner als es jetzt ist. Okay. Wir sind dann über die Jahre erst gewachsen.
Ja, okay. Dein Bruder ist auch jetzt Geschäftsführer, aber ich glaube erst seit 2022. Und da muss ich jetzt schon natürlich, du hast es natürlich schon jetzt viele Einblicke gegeben, aber das ist natürlich eine Frage, die sich in ganz vielen Betrieben stellt. Und das betrifft ja jetzt nicht nur unsere Branche, sondern eigentlich jede Branche. Dieser Übergabeprozess in die nächste Generation, das klingt ja jetzt erstmal so, als ob das total gut geklappt hat, eben weil ja anscheinend euer Vater dann auch sagte, du mach das einfach. Aber welche Erfahrung würdest du denn so an Personen, die in einer ähnlichen Situation sind, weitergeben wollen?
Ja, also es treffen natürlich, und das wird wahrscheinlich in anderen Familienbetrieben auch so sein, ganz verschiedene Perspektiven einfach aufeinander. Und man muss dann schon für den anderen oder für die andere Generation man muss halt viel reden und man muss auch versuchen, den anderen zu verstehen. Man kann nicht nur auf seiner Position beharren, weil meine Perspektive ist natürlich komplett anders wie die von meinem Papa und natürlich auch wieder anders wie die von meinem Bruder. Und also, wenn die Fronten da zu arg verhärtet sind, würde ich anderen Leuten auf jeden Fall empfehlen, sich irgendwie einen Coach mit ranzuziehen, der das dann mitleitet. Und ansonsten, wenn man das nicht möchte, dann einfach erstmal viel reden und erstmal klar werden, wo will eigentlich jeder hin und was ist für die einzelne Person wichtig. Und dann muss man immer Kompromisse eingehen und man muss immer verhandeln und so. Und das ist natürlich innerhalb von der Familie doppelt schwierig, weil man auch emotional viel, sich viel näher steht als jetzt mit externen Personen.
Total,
und
ja.
Wir haben uns da alle viel Mühe gegeben. Ich würde nicht sagen, dass es einfach war, aber wir haben es am Ende des Tages hingekriegt und inzwischen ist jeder glücklich. Und
ja, cool. Wie stark ist euer Vater dann heute noch eingebunden?
Der ist schon noch eingebunden. Zum einen, weil er das möchte, zum anderen, weil wir auch sehr von seiner Expertise, die er ja über sehr viele Jahre aufgebaut hat, profitieren und auch von Erfahrungswerten. Aber natürlich viel weniger als früher. Also gerade im Booking macht er schon noch ein bisschen was. Und es hat auch noch seine Partnerschaften, die er pflegt. Aber das meiste ist schon bei mir und bei Stefan tatsächlich. Ja.
Okay, dann lass uns doch mal gucken, wie es im Hier und Jetzt aussieht. Du hast eben davon gesprochen, dass es früher, als du gestartet bist, da gab es 3 Mitarbeiter. Wie groß ist das Team denn jetzt gerade? Welche Bereiche habt ihr?
Also wir haben jetzt inzwischen fast 10 Mitarbeiter im Büro. Und dann haben wir vor allem den ganzen Bereich, was die Minijobber anbelangt, ausgebaut. Sprich, wir wachsen über den Sommer wirklich auf knapp 200 Personen an.
Wow.
Die bei uns alle im Bereich Bühnen auf, also Auf- und Abbau des Geländes, der Bühne, für die Parkplätze, für das Parkleitsystem. Ich muss gerade überlegen, dass ich niemanden vergesse, weil es sind so unfassend. Ja, ja. Und es sind so viele Bereiche inzwischen. Aber ich glaube, mit Auf- und Abbau des Geländes trifft es eigentlich ganz viele verschiedene Bereiche, genau. Aber wir haben zum Beispiel eine eigene Crew, die sich um die VIPs kümmert, die da das VIP-Catering betreut und leitet. Das sind wirklich so viele einzelne Crews und am Ende des Tages sind es fast 200 Mitarbeiter inzwischen und die sind dann eben von Mai bis September bei uns auf Minijob-Basis angestellt und das ist auch, die müssen auch alle geführt und geleitet und werden und organisiert werden.
Wahnsinn, okay. Genau. Wie viele Konzerte und Festivals macht ihr so grob pro Jahr?
Wir machen, wir machen ja auch was im Winter. Wenn ich das alles mit einzähle, sind es so 40 bis 50 Veranstaltungen im Jahr. Und rein im Sommer sind es ungefähr so 25 Großveranstaltungen, würde ich jetzt mal sagen, so zwischen 5.000 und 25.000Kapazität
Wahnsinn. Ungefähr. Das heißt aber wahrscheinlich, dass dann auch gerade die Festivals, die Open Airs, die ihr macht, schon der wichtigste Umsatztreiber für euch dann wahrscheinlich
sind. Ja, das ist definitiv unser Hauptstandbein und unsere Haupteinnahmequelle. Ja.
Okay. Ja. Und ich glaube, für 2024 hattet ihr mal berichtet, ungefähr 14 Millionen Umsatz. Also da tut sich einiges.
Da tut sich einiges, okay. Unser Steuerberater hat auch schon gesagt, wir rutschen jetzt dann in andere Dimensionen und brauchen dann irgendwie noch so einen Wirtschaftsprüfer und sowas.
Ah, okay.
da gibt es irgendwelche rechtlichen.
Ja. Okay. Ja. Aber dann lass uns doch nochmal so ein bisschen darauf gucken, was sind das für Festivals, in welchem Bereich bewegt ihr das? Ich muss gestehen, ich muss jetzt auch nochmal so in Vorbereitung mir den Allgäu sehr genau anschauen und habe festgestellt, der Allgäu zählt zu den wichtigsten und größten zusammenhängenden Urlaubsregionen in Deutschland. Also sehr beliebter Tourismusort. Das heißt, der Allgäu lebt auch sehr stark vom Tourismus, ist aber insgesamt, glaube ich, eher, ich weiß nicht, korrigiere mich, man würde es, glaube ich, eher als ländlichen Raum bezeichnen.
Ja, das
genau.
Definitiv.
Genau. Und da fand ich das dann schon ganz spannend zu sagen, ihr habt euch etabliert einerseits, andererseits ja auch wirklich sehr großen Namen in den Allgäu geholt. Wie konntet ihr das etablieren, jetzt so abseits dieser großen Metropolen? Du hast es ja eben schon gesagt, es gab zum Teil Künstlerinnen und Künstler, die sagten, Allgäu kenne ich nicht. Was soll ich da wahrscheinlich?
Also erstmal muss ich klarstellen, dass wir gar nicht hauptsächlich im Allgäu veranstalten. Wir veranstalten da auch. Da ist unsere Konzertreihe die Königswinkel Open Airs in Füssen. Ganz wunderschönes Venue am Forgensee mit Blick in die Allgäuer Alpen und auf das Schloss Neuschwanstein. Also wirklich einzigartiger Blick. Aber alle anderen großen Konzertreihen, Open Airs, sind eigentlich außerhalb vom Allgäu. Die sind hauptsächlich im Bodenseebereich. Da haben wir drei ganz tolle Venues. Die Schloss Salem Open Airs, die Schlossplatz Meersburg Open Airs und die Open Airs in Tettnang. Und jetzt ab diesem Jahr sogar Open Airs auf der Insel Mainau. Das sind so kleinere Boutique-Events. Und das ist ja Baden-Württemberg, also sprich, das ist gar nicht im Allgäu, nicht mal in Bayern. Und dann machen wir relativ große Open Airs in Neu-Ulm im Weili Sportpark. Also das ist die Nebenstadt von Ulm. In Ulm veranstalten wir auch viel. In Augsburg. Und jetzt haben wir ein neues Venue, das Schloss Schleißheim. Das ist ziemlich nah an München. Gehört nicht mehr offiziell zu München, aber die Stadtgrenzen sind eigentlich schwimmend übergehend, würde ich jetzt mal sagen. Von daher heißen wir zwar Allgäu-Konzerts, aber eigentlich machen wir relativ viel außerhalb des Allgäus.
Verstehe.
Genau.
Aber das ist, du hast es jetzt schon gerade angerissen. Das fand ich sehr interessant, wenn man sich dann auch mal die Bilder anguckt. Das sind ja wirklich alles außergewöhnliche Locations, die ihr da spielt, finde ich. Sehr stilvoll, sehr exklusiv, unfassbare Kulisse. Ist das so ein bisschen euer Markenzeichen?
Ja, definitiv. Also man muss ja auch ein bisschen gucken, wenn man außerhalb der Großstädte veranstaltet, dass man den Leuten oder den Konzertbesuchern auch was bietet. Und dann gehört die Location und das Ambiente auf jeden Fall dazu. Und das ist nicht nur für die Besucher toll, sondern natürlich auch für die Künstler. Also wir haben wirklich viele Künstler, gerade in Füssen, die sagen, wow, dass es sowas in Deutschland gibt. Und also das ist ja, also wahnsinnig tolles Venue und die kommen auch gern wieder. Ja. Also wir haben sehr viele Künstler, die auch schon 2-3 Mal dort gespielt haben, weil sie gerne wiederkommen.
Ja, also das kann ich wirklich nur jedem und jeder empfehlen. Einfach, wenn man zumindest so wie ich jetzt aus Norddeutschland nicht schafft, da hinzufahren, zumindest jetzt mal, wenn man das Interview hört, sich die Bilder anzugucken, weil wie gesagt, das fand ich zum Teil extrem beeindruckend. Da wäre man, glaube ich, gerne mal einmal vor Ort. Wie entwickelt ihr solche Open Airs? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, diese Orte erstmal zu finden und dann natürlich auch irgendwie das zu bewerkstelligen, dass man da überhaupt was aufbauen darf, was durchführen darf.
Ja, so einfach ist das tatsächlich auch nicht. Also die Schlosssaale im Open Air sind die Open Airs, die wir am längsten machen. Und das ist natürlich jetzt über die Jahre herangewachsen. Das Venue hat damals mein Vater noch entdeckt. Und der hat sich damals inspirieren lassen von den Open Airs in Locarno. Mir fällt jetzt gerade leider gar nicht mehr ein, wie die heißen. Die gibt's immer noch. Das ist auch wirklich ein tolles Venue auf einem ganz schönen Platz in Locarno am Lago Maggiore. Mhm. Und er dachte, vielleicht gibt's ja so ein tolles Venue irgendwie auch im Bodenseebereich und hat dann sich auf die Suche gemacht und ist was abgefahren und hat dann eben Schloss Salem entdeckt. Und hat sich dann bemüht, dass dort Konzerte stattfinden. Und es hat tatsächlich dann geklappt. Was er dafür alles machen musste, damals weiß ich gar nicht. Das muss ich ihn mal fragen.
Ja.
Aber mit denen arbeiten wir schon sehr lange zusammen. Und das ist auch eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und so ging es halt dann weiter. Dann hat es gut funktioniert. Und dann dachte man sich, ja, okay, welche anderen Venues wären denn auch noch schön in unserer Nähe? Und hat sich so nach und nach immer wieder Venues angeguckt, ob die passen, hat mit den zuständigen Ansprechpartnern gesprochen, ob das genehmigungstechnisch möglich wäre und ob das die Städte überhaupt möchten oder das Venue. Und so kam immer so Step by Step eins dazu.
Was glaubst du denn, ist da dann so ein Argument? Also ich stelle mir das dann so vor, man geht dann zum Leuten, die das Schloss besitzen oder dann wahrscheinlich wirklich in meisten Fällen irgendwelche Kulturämter oder so und sagt so, ich kann mir das super vorstellen, dann zeigst du vielleicht so ein Bild und dann sieht das ganz toll aus und dann sagst du so, naja, und dann kommen wir dann im nächsten Jahr mit ein paar LKWs und einem Bagger und dann sagen die, okay, jetzt sind wir raus. Also jetzt mal alles sehr salopp, ne? So, aber womit kann man die dann überzeugen? Also was finden die daran dann im Gesamtpaket gut?
Ja, in den letzten Jahren war es tatsächlich so, dass Venues oder Städte auf uns zukamen und gesagt haben, wow, ihr habt da so tolle Open Airs, wir möchten das bei uns auch haben. Kommt doch mal zu uns und schaut Platz XY an.
Ach schön, ja, das ist natürlich noch besser.
So war das jetzt die letzten Jahre, dass wir gar nicht so aktiv jetzt suchen mussten, sondern dass sogar die Locations auf uns zukamen. Aber ansonsten, ja, geht man da erstmal hin, natürlich mit einem Veranstaltungsmeister, also so, mein Bruder ist ja Veranstaltungsmeister, der kann es dann schon relativ schnell einschätzen, ob das da sinnvoll wäre oder nicht. Das ist natürlich nicht jedes Venue für Veranstaltungen geeignet. Es gibt ja viele Rahmenbedingungen, auch allein schon von den Fluchtwegen, ob das überhaupt so möglich ist oder ob da irgendwelche Mauern stehen und es gar nicht geht. Und da braucht man dahingehend mal eine erste Einschätzung, ob sich überhaupt lohnt, jetzt mit irgendwelchen Ansprechpartnern Kontakt aufzunehmen. Und dann kann man die meistens natürlich gut überzeugen, weil es einfach ein emotionales Erlebnis, Produkt ist, was man da bietet. Und ja, technische Kompetenz, um den Leuten dann so ein bisschen die Ängste zu nehmen, gerade wenn die hören, da kommt eine Bühne hin, da kommen jetzt LKWs, da sind ja vielleicht Blumenbeete und wie macht man denn das alles, dass da nichts kaputt geht und so. Da muss man halt viel im Gespräch bleiben und braucht einfach kompetente Ansprechpartner jetzt auch von unserer Seite,
ja,
die dann die ganzen Bedenken ausräumen können. Und die gibt's zu Genüge in Deutschland.
Ja, das also, glaube ich, das glaube ich.
Sehr viele Menschen, immer sehr viele Bedenken.
Ja. Jetzt an diesen Orten oder auch dann, wenn man eher im ländlichen Bereich unterwegs ist, was bedeutet das vom Musikgenre her? Das bedeutet wahrscheinlich einfach viel Popmusik, bekannte Namen. Das muss man dann schon machen, weil nur das in Zusammenhang mit der Kulisse dann auch funktioniert.
Ja, so ganz urbane Themen funktionieren dann bei uns natürlich nicht. Mhm. Man ist dann schon sehr im Mainstream-Bereich natürlich. Schlager geht ja deutschlandweit ganz gut.
Ja.
Also man muss schon so ein bisschen Feingefühl haben, würde ich jetzt mal sagen, was jetzt in der Region funktioniert und was nicht. Man hat da natürlich dann auch schon viele Erfahrungswerte, weil wir inzwischen sehr viele Konzerte veranstaltet haben. Ab und an wird man auch komplett überrascht, dass Sachen einfach viel besser laufen, als man es für möglich gehalten hat. Und hin und wieder fliegt man auch auf die Nase. Aber ich glaube, das ist im Geschäftsleben normal, dass man sich auch mal verschätzt.
Das stimmt. Jetzt hast du aber auch gesagt, für euch sind die Open Airs relativ wichtig für, oder sehr wichtig für den Umsatz. Gleichzeitig gibt es ja immer wieder diese Gespräche, dass es zum Teil immer schwieriger wird, Open Airs durchzuführen. Und ich kann mir vorstellen, wenn du in so ein Schloss gehst, da musst du auch irgendwie alles an Infrastruktur reinkarren. Dann hat es immer noch immer mehr Probleme, Risiken durch Unwetter und so weiter. Mit welchen Szenarien arbeitet ihr da? Wie kann man sich da schützen? Oder ist die beste Lösung einfach ein guter Vorverkauf?
Also zum einen würde ich sagen, wenn ich uns jetzt ein bisschen selber loben darf, unsere technische Kompetenz ist sehr groß. Ich glaube, bei vielen Veranstaltern ist es tatsächlich so, dass es keinen eigenen Veranstaltungsmeister im Betrieb gibt, dass die immer extern zugemietet werden. Bei uns gibt es bald 2 Meister und wir haben da schon relativ viel investiert, auch in eigene Infrastruktur und so weiter, die wir hier vor Ort in den Hallen lagern können. Und das ist natürlich schon sehr viel wert, wenn man das einfach in-house hat. Wir mieten auch oft Veranstaltungsmeister dazu, weil wir es gar nicht alles selber abwickeln können. Aber es geht schon alles über unseren Tisch. Und das ist einfach sehr ausgereift bei uns, würde ich sagen.
Okay. Und wie geht ihr mit der Wettersituation um?
Ja, wir haben das gleiche Wetter wie alle anderen auch.
Ja.
Wir haben einen sehr tollen Versicherungspartner in dem Bereich, auf den wir uns bisher immer sehr verlassen konnten und was uns schon sehr viel gebracht hat in schwierigen Situationen. Also wir legen schon sehr viel Wert darauf, dass wir da gucken, dass wir gut versichert sind und dass da die größten Risiken abgedeckt sind. Aber wir müssen auch mit dem Wetter klarkommen. Und dann auch, wir haben auch schon Veranstaltungen evakuieren müssen und dann absagen. Ja. Ticketgelder wieder auszahlen. Das bringt das Business einfach so mit sich. Ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach so eine Sache, wie oft kommt es vor und lohnt sich's für einen, lohnt sich's unterm Strich. Und ich glaube, es lohnt sich, weil sonst würden nicht so viele Veranstalter, Konzerte und Festivals machen. Der Markt ist ja immer noch sehr voll.
Ja, ja, okay. Jetzt haben wir schon erfahren, wo ihr tätig seid. Und das hatte ich auch schon in früheren Podcasts auch immer mal wieder so gefragt. Man merkt ja doch auch gerade in bestimmten Bereichen gibt es immer wieder Veranstalterfirmen, die sind da Platzhirsch, sage ich mal. Und in jeder Stadt, in jedem Gebiet, da gibt es halt 1, 2, vielleicht 3, so, dann ist aber eigentlich schon Schluss. Das heißt, eigentlich sind so die Felder sind so ein bisschen abgesteckt unter Umständen. Wie seht ihr das? Also du hast ja jetzt gerade noch erzählt, teilweise kommen ja auch dann Leute, Kommunen auf euch zu, sagen, ey, habt ihr nicht irgendwie Lust, hier was zu machen? Also gibt es für euch immer noch Expansionspläne oder sagst du, naja, eigentlich sind so diese Grenzen langsam erreicht?
Ich glaube, es gibt innerhalb des Gebietes, in dem wir veranstalten, schon noch sehr viel Expansionsmöglichkeiten. Grundsätzlich verfolgen wir nicht die Strategie, in irgendwelche Gebiete anderer Veranstalter einzudringen und uns da irgendwie breit zu machen. Das möchten wir in unserem Gebiet auch nicht. Deswegen, so wie man in den Wald reinruft, so kommt es auch zurück. Sondern eher wenn dann eher zusammen Partnerschaften eingehen. Das ist eher so unsere Denkweise, dass man hin und wieder vielleicht, wenn sich irgendwo Gebiete überschneiden oder sowas, dass man mal eine Partnerschaft eingeht zusammen. Aber in dem Bereich, in dem wir sind, ist schon noch recht viel Potenzial, würde ich sagen, ohne dass wir da jetzt anderen irgendwie in die Quere kommen.
Ja, okay. Jetzt hast du auch vorhin schon vom Booking gesprochen. Du meinst, früher war das generell schon einfach ein bisschen rauerer Ton und Umgang. Und jetzt würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie sich das Booking in den letzten Jahren verändert hat. Ihr bucht, hat man ja schon festgestellt, relativ große Namen, dann ja auch national wie international. Wie hat sich das verändert, so hinsichtlich der Verfügbarkeit, aber auch so der Erwartungen von den Künstlerinnen und Künstlern?
Also das Booking ist vielleicht vom Ton her netter geworden, aber leichter ist es sicher nicht geworden. Also, wir haben die gleichen Themen, die schon seit Jahren behandelt werden, dass die Gagen natürlich in exorbitante Richtungen gehen und wir die Ticketpreise natürlich nicht so hoch treiben können. Unsere Margen werden dahingehend schon auch momentan eher kleiner anstatt größer. Da muss man für sich natürlich irgendwie versuchen, dann halt Wege zu finden, wie man trotzdem wirtschaftlich arbeiten kann. Das ist vor allem eine Sache von Flexibilität, würde ich sagen, und langjährigen Partnerschaften, die man eingeht. Und was wir schon ein bisschen beobachten können, so generell und auch bei uns, dass es immer schwerer wird, auch große internationale Künstler einfach auf die Venues zu kriegen. Wir haben sehr viele nationale Künstler inzwischen bei uns, einfach weil die internationalen gerade schwer nach Deutschland zu kriegen sind. Und wenn sie kommen, dann natürlich nur in die großen Arenen oder in die großen Stadien. Und da ist schon gerade so eine Lücke. Aber wir haben Gott sei Dank aktuell gerade sehr viele, sehr starke deutsche Acts, die mit denen man auch fantastisch tolle Vorverkaufszahlen erzielen kann. Und deswegen lässt sich es gerade auch da ganz gut darstellen. Die Frage ist halt, wie lange der Trend da auch so bleibt, auch von dem Geschmack der Besucher her.
Ja.
Aber ja, einfacher ist es jetzt nicht geworden. Unser Booking-Netzwerk an sich, würde ich sagen, hat sich deutlich erweitert einfach, dass wir mit viel mehr Tourneeveranstaltern inzwischen zusammenarbeiten als früher. Einfach, weil wir uns über die Jahre, glaube ich, auch einen ganz guten Namen aufgebaut haben und viele auch gern mit uns zusammenarbeiten, weil sie einfach gemerkt haben, es funktioniert gut mit denen.
Ja.
Und es macht, glaube ich, schon auch was aus. Es ist auch bei jedem auch irgendwie immer so eine menschliche Komponente dabei. Also das ist ja die ganze, es ist wahrscheinlich in jeder Branche so, aber in unserer Branche ist es natürlich vermehrt so, dass es einfach irgendwie noch Mensch, also viel menschelt einfach immer.
Ja.
Und natürlich ein People's Business irgendwie ist. Also
ja, genau.
Das muss man schon ehrlicherweise zugeben.
Ja. Noch so eine Seitenfrage, sag ich mal, oder Nachfrage, weil du meintest eben internationale große Stars, die kommen gar nicht unbedingt mehr nach Deutschland und wenn dann nur in die großen Metropolen. Woran liegt denn das wohl, dass die sich so rar machen?
Ich glaube aktuell, ich kann es jetzt nur aus dem sagen, was ich von anderen Leuten höre, ist es wohl so, dass die Künstler in Amerika sehr, sehr hohe Gagen kriegen. Und deswegen es sich für die halt sehr lohnt, einfach Amerika zu machen. Und dann haben die so viel verdient, dass sie halt für so, sagen wir mal, kleinere Gagen gar nicht mehr unbedingt nach Europa oder Deutschland kommen wollen.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Das trifft sicher nicht auf alle Künstler zu, weil wir hatten hier ja große Namen in Deutschland. Also wir hatten eine Taylor Swift hier, wir haben immer wieder Ed Sheeran hier. Wir haben ja hier sehr große Namen, so ist es jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt gerade an so Acts denke, die halt auf unseren Venues spielen würden, im Bereich 5.000 bis 10.000, da ist es halt dann so, dass die in Amerika einfach deutlich mehr Gage einfach kriegen als hier. Und wir können es gar nicht reinwirtschaften, weil bei uns die Ticketpreise einfach nicht so hoch sind.
Wahnsinn. Und dabei sagst du ja auch, und das sagen ja eigentlich alle, die Gagen wären ja eh schon viel, viel höher. Also die sind ja jetzt auch nicht hier günstiger geworden im Vergleich. Also krass. Krass, ja. Ja,
vor allem, es ist halt auch nicht eine Steigerung von irgendwie 20% oder sowas.
Ja.
Oder irgendwas, was annähernd bei so einem Produkt, wenn man sich jetzt überlegt, wie, keine Ahnung, um wie viel Prozent jetzt eine Butter oder sowas hochgeht,
ja,
im Verlauf der Jahre, sondern wir reden hier halt von 50% oder noch mehr als 50%,
okay, krass,
die Margen gestiegen sind.
Ja.
Also wenn jemand, keine Ahnung, vor ein paar Jahren irgendwie 200.000 Euro Gage gekostet hat, dann kostet der jetzt 400 bis 450.000 Euro,
ja,
Gage.
Ja, verstehe.
Und das muss man halt erstmal über Ticketpreise reinwirtschaften. Und die Infrastrukturkosten sind jetzt auch nicht unbedingt gesunken, sondern im Gegenteil, die sind ja auch gestiegen. Also es ist schon schwierig, da noch Platz für wirtschaftliches Arbeiten zu haben.
Und das ist halt immer ganz interessant, weil mit allen Veranstalterinnen und Veranstaltern, die ich spreche, die sagen auch immer ganz klar, so wie du jetzt auch, naja, Ticketpreise, das geht halt auch nur bis zu einer gewissen Schwelle und dann geht es halt einfach auch nicht mehr. Da stellt sich mir dann immer so ein bisschen die Frage, na, wie kann man es denn dann sozusagen ausgleichen? Also wie seht ihr das, wenn ihr so exklusive Open Airs macht? Gibt es da Möglichkeiten quasi vom Upselling her, bestimmte Services, du hast eben schon von VIP-Angeboten gesprochen, muss man da dann einfach noch ein bisschen kreativer werden und gleichzeitig ja auch mehr Service bieten, der sicherlich ja auch mehr und mehr verlangt wird oder erwartet wird?
Ja, sicherlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir schon sehr strengen Restriktionen seitens der Tourneeveranstalter unterliegen. Sprich, wir können jetzt nicht irgendwelche Upselling-Aktionen machen oder irgendwelche VIP-Tickets anbieten, die nicht abgesprochen sind oder sowas. Also es wird ja schon sehr arg vorgegeben, auch die Ticketpreise bestimmen wir in der Regel nicht selber, sondern die sind ja auf der ganzen Deutschland-Tour dann gleich.
Okay.
Und der Rahmen, in dem man dann arbeiten kann, ist sehr abgesteckt. Also da ist jetzt bei einem Festival ist das sicherlich was anderes, wenn man einfach die Künstler einkauft und dann selber sein Festivalprodukt gestalten kann. Aber wir machen ja mal in der Regel Open-Air-Konzerte und da unterliegen wir natürlich den Restriktionen der Tourneeveranstalter.
Okay, ja. Aber das heißt so, dann gerade beim Festival, so auf dem Gelände, gibt es denn da dann auch vielleicht Trends, die du siehst, die dann halt auch die Besuchenden vielleicht noch mehr nachfragen?
Ja, ich würde mal sagen, generell sehe ich bei einigen Künstlern so einen Trend, dass wirklich Sitzplätze einfach inzwischen vermehrt gekauft werden. Also früher, also es gibt natürlich die klassischen Stehplatzkonzerte, wo einfach keiner sitzen will.
Ja.
Die gibt's nach wie vor, alles im Rockbereich vor allem. Aber so gerade im Popbereich ist es schon so, dass die Leute lieber sitzen wollen, oft anstatt stehen. Das ist so ein Trend, glaube ich, dass die Leute so ein bisschen fauler werden, würde ich jetzt mal sagen, und dafür dann aber auch gern Geld bezahlen.
Ja.
Und dann würde ich generell behaupten, wenn Leute mal auf dem Konzert sind und dieses teure Ticket gekauft haben, dann geben sie auch vor Ort Geld für Konsum aus. Also sprich, die kaufen Merchandise, die trinken, die essen, die sparen dann nicht, wenn sie vor Ort sind.
Mhm. Okay.
Und ich glaube, es hat sich inzwischen auch überall durchgesetzt, dass jetzt so mitgebrachte Getränke und sowas gar nicht mit rein dürfen oder nur wenig, an heißen Tagen oder für Kinder oder so. Aber so generell wird das ja auch sehr reguliert.
Ja, klar. Ja. Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, und das sagen ja eigentlich auch alle, naja, dieses Booking, dieses Veranstalterding, das ist einfach immer nur dieses People's Business. Man macht so viel face-to-face, direkt miteinander. So. Und immer wieder stellt sich ja dann auch so die Frage, wie modern ist denn überhaupt so ein Geschäft? Und was kann man da denn überhaupt noch so an modernen Dingen reinbringen? Also Digitalisierung, Datenanalyse, wie auch immer. So. Wie ist so dein Blick darauf?
Also wir versuchen schon relativ viel mit Daten zu arbeiten. Wir haben ja auch einen eigenen Ticketshop, der unabhängig ist, auf den wir datentechnisch alles einsehen können. Das haben wir auch mit einem Marketing-Tool verknüpft, wo wir dann mit den Daten arbeiten. Wir haben jetzt auch bei uns im Büro ziemlich viel digitalisiert inzwischen. Und jetzt gerade, wenn ich Richtung Booking denke, dann schauen wir uns schon die Daten an im Ticketshop. Und klar hat man natürlich zum einen die Verkaufsdaten, aber man kann dann schon ein bisschen sehen, so zum Beispiel, welchen Einfluss hatte es, wenn der Künstler in München spielt und in Füssen oder wenn er nur in Füssen spielt und nicht in München, so Sachen, dann kann man da beim Booking schon ein bisschen auch vorher ausloten, welches Gebiet ist denn eigentlich für uns wichtig, wo verkaufen wir, wo kamen die Leute her, wo müssen wir vielleicht mehr Werbung machen. All solche Sachen kann man schon gut nachvollziehen, besser als früher, würde ich jetzt behaupten.
Ja.
Und aber ja, Digitalisierung ist natürlich schon schwierig in der Hinsicht, dass einfach so viele verschiedene Parteien da mitmischen.
Ja. Ja.
Und es nicht einfach jetzt, also man arbeitet ja meistens noch mit einem anderen Ticketsystem zusammen, jetzt gerade wir vor allem. Also wenn, das, man muss immer ein bisschen unterscheiden, glaube ich, zwischen Festivalveranstaltern, die wirklich die volle Kontrolle über ihr Festival haben, und einem Veranstalter, der einfach mit einem Tourneeveranstalter zusammenarbeitet, mit Künstler und so weiter. Dann hat der Künstler, hat einen eigenen Künstlershop, der Tourneeveranstalter hat seinen eigenen Ticketing-Partner. Es gibt ja fast keinen Tourneeveranstalter, der irgendwie jetzt keinen Ticketing-Partner irgendwie hat. Selbst wenn er unabhängig ist, arbeitet er mit irgendjemand zusammen. Dann gibt's uns noch mit unserem Shop, und so streut sich das alles so. Man hat da schon diverse Schwierigkeiten, was einfach dann so eine richtige Datenauswertung oft erschwert.
Hm, verstehe ich, okay. Okay, du hast eben gerade auch von Marketing gesprochen. Das würde mich tatsächlich auch nochmal so interessieren, wie ihr eure Events bewerbt. Welche Wege seht ihr da, die gut funktionieren für euch?
Also inzwischen haben wir sehr viele Budgets ins Online-Marketing verschoben. Früher waren die mehr vor allem im Bereich Anzeigen, Werbung in Zeitungen. Da haben wir eigentlich kaum mehr Budgets drin. Das machen wir nur noch für ganz spezielle Künstler, wo wirklich die Zielgruppe noch Zeitung liest.
Ja.
Das ist ja mittlerweile eine sehr kleine Gruppe geworden.
Ja, ja.
Und die Kombination dann eben aus Online-Marketing und Out-of-Home ist eigentlich recht schlagkräftig meistens. So, da liegen eigentlich unsere Hauptbudgets, würde ich sagen. Hm, Online-Marketing und Out-of-Home.
Out-of-Home bedeutet Plakatierung.
Plakatierung, genau.
Okay.
Das funktioniert nach wie vor.
Ja.
Wenn das Plakatmotiv gut designt ist.
Ja, okay.
Ja.
Und beim Online-Marketing, was sind da so die wichtigsten Kanäle für euch?
Das ist auf jeden Fall Meta, der wichtigste Kanal für uns, vor allem Instagram, wo wir am meisten Leute einfach erreichen. Wir machen schon auch Kampagnen auf TikTok, aber das ist einfach selten, dass das wirklich richtig gut performt. Also so der Haupt-Online-Marketing-Kanal ist Meta und Google natürlich, sämtliche verschiedenen Google-Anzeigenformate.
Ja, okay, verstehe. Okay, spannend. Was mich nochmal so auch vielleicht in dem Zusammenhang interessiert, Werbung, Bewerbung, wie, du hast es eben auch besprochen oder erzählt, 10 Leute, von 10 bis 200 Leuten, die für euch arbeiten, jetzt seid ihr da in einem Bereich unterwegs, ich weiß gar nicht, gibt es da so viel Fachkräfte, also wie ist so euer Zugriff auf Personal, habt ihr immer genug fachkundiges Personal oder ist das auch immer wieder eine Herausforderung?
Also ich würde sagen, wir haben eigentlich Zugriff auf genügend fachkundiges Personal und sind dahingehend sehr gut aufgestellt. Erstens mal mit unserem Büroteam und zweitens mal mit all den verschiedenen externen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Es sind natürlich auch sehr viele Selbstständige. Die sind eigentlich so nach Corona schon alle wieder zurück in die Branche gekommen oder sogar immer schon geblieben. Wir haben auch während Corona immer gut unsere Kontakte gepflegt und eigentlich da niemand jetzt irgendwie am langen Arm verhungern lassen. Deswegen waren das immer eine sehr enge Zusammenarbeit mit all den Leuten. Und von daher will ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt bei uns in unserem Tun, was Allgäu-Konzerts betrifft, irgendwie sagen können, wir hätten da jetzt gerade irgendeinen Fachkräftemangel. Das ist nicht der Fall. Aber es liegt, glaube ich, schon auch ein bisschen daran, dass wir uns dahingehend sehr bemüht haben, eben diese Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und dass wir auch versuchen, einfach viel Menschliches irgendwie zurückzugeben, indem wir einfach da viel, viel machen.
Ja, verstehe. Welchen Rat würdest du Menschen geben, die vielleicht in einer anderen Region, die noch nicht so erschlossen ist, veranstaltungsmäßig, ins Live-Business einsteigen möchten? Könntest du denen irgendwie einen Rat mitgeben?
Ich frage mich gerade, ob es in Deutschland noch eine Region gibt, wo ich sage, da fehlen noch Konzerte.
Also hier in Melle auf jeden Fall.
Oder ob es eigentlich vollständig erschlossen
ist. Ja, also hier, wo ich bin, auf jeden Fall. Ja. Aber ich mach's nicht.
Also ich würde mich auf jeden Fall mal langsam vortasten. Man muss erst mal so ein bisschen so gucken in der Region, ob da das Interesse da ist, ob man das so entwickeln kann auch. Mhm. Und dann vielleicht erst mal mit kleineren Veranstaltungen anfangen. Und dann ist auf jeden Fall sehr wichtig, wenn man neu in der Branche ist, dass man sich von Anfang an darum bemüht, ein Netzwerk aufzubauen. Ja. Das ist das Allerwichtigste, dass man ein Netzwerk zu sämtlichen Booking-Agenturen hat und dann auch Zugriff auf die Künstler hat. Und ja.
Was ich ja jetzt auch gelernt habe, ist dann vor allen Dingen auch zu gucken, wenn man es dann Open Air macht oder wo auch immer, dass es am besten Fall ein interessanter Act ist und eine spannende Venue.
Ja, auf jeden Fall. Also das Venue zieht schon auch. Es kommt natürlich immer auf den Künstler drauf an. Es gibt schon Künstler, da ist das Venue irgendwie völlig irrelevant. Aber so bei dem Allermeisten ist es so das Match aus beiden.
Ja, verstehe ich. Ja. Was brauchst du eigentlich, um so dieses Arbeitspensum in der Veranstaltungsbranche langfristig gesund zu überstehen? Du bist ja jetzt, wir haben gelernt, mit dem Unternehmen aufgewachsen. Und ich kann mir vorstellen, in der Veranstaltungsbranche muss man da auch ein bisschen drauf aufpassen. In jungen Jahren macht man das vielleicht nicht so, aber später dann ein bisschen muss man das vielleicht auch einfach ein bisschen mehr, dass man da so gesund durchkommt durch diesen ja in der Regel sehr stressigen Job, wenn dann mal gerade die Events sind. Was, wie schaffst du das persönlich?
Also ich achte schon sehr auf meine Gesundheit, muss ich sagen. Es würden wahrscheinlich meine Mitarbeiter, mein Bruder und alle, die mich kennen, auch so unterschreiben. Die kriegen es ja so ein bisschen mit. Ich mache schon viel als Ausgleich, vor allem natürlich Sport. Ich schaue, dass ich nachts an den Tagen, wo wir keine Konzerte haben oder wo ich nicht vor Ort irgendwo sein muss, dass ich auch gut schlafe und auf meinen Schlaf auch komme. Und ich bin auch jemand, der sich gerne gesund ernährt. Also nicht immer, ich bin jetzt nicht super streng, aber ich schaue schon, dass es unterm Strich passt und genau, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich fühle mich dadurch deutlich fitter und kann viel besser in Stresssituationen cool bleiben und mal auch kurz Abstand nehmen und mich da nicht so reinziehen lassen und wiederum dann im Sommer auch einfach gut durchhalten, wenn es einfach viel auf einmal ist.
Ja, das glaube ich. Wie hast du so die Möglichkeit, so dich fortzubilden oder auch mal so zu gucken, was es so an neuen Dingen gibt?
Wie bitte, jetzt habe ich es gar
also,
nicht richtig
wie hast du so die Möglichkeit, dich so umzuschauen, was es so an neuen Dingen gibt, an Trends? Also wie bildest du dich sozusagen fort? Hast du da so bestimmte Quellen oder Themen, die dich da besonders interessieren?
Ja, ich höre sehr viel Podcast, das ist so was. Und dann bin ich schon auch jemand, der so ein sehr neugierig ist, was so Themen anbelangt. Auch jetzt zum Beispiel im Gesundheitsbereich bin ich sehr interessiert und lies mich dann auch gerne mal ein oder bilde mich da fort. Aber auch bei anderen Themen, also ich höre jeden Morgen ein Briefing an, wo es einfach um die Geschehnisse in der Welt geht oder wo Nachrichten sind. Wenn mich da bestimmte Themen interessieren, dann lese ich mich da weiter ein und bin schon ein neugieriger Mensch, würde ich sagen.
Ja, du fährst ja auch zum Beispiel zu OMR, guckst dir die Sachen an, habe ich festgestellt. Also das heißt, du... Ja.
Ich habe jetzt gerade ein Studium noch abgeschlossen.
Ja, richtig, ja, genau.
Das war auch...
Ja. Wahnsinn. Also Wahnsinn, krass, wie du das alles unter einen Hut kriegst. Quasi Familie, Familienunternehmen und Unternehmertum letztendlich. Und dann eben so dieses wilde Veranstaltungsbusiness. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die Einblicke. Ich glaube, ihr könnt weiterhin feiern. Das sieht alles gut aus. Und ich wünsche euch alles Gute.
Ja, vielen Dank, dass ich in dem Podcast sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Cool. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du hier bis zum Ende durchgehört hast. Und ich sage es ja gerne immer wieder, wenn du diesen Podcast gut findest, dann empfehle ihn doch einer weiteren Person weiter. Und schon können wir hier sehr gut weitermachen. Neue Gäste einladen, neue Themen besprechen. Und das wäre eine schöne Sache jetzt so zum Ende des Jahres. Ein schöner Wunsch von mir. Ich bedanke mich bei allen, die hier beteiligt sind. Ich bedanke mich bei dir fürs Durchhören und auch bei Ticketmaster für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut und ciao.